Hallo, mein Name ist Michael Greder und das ist eine neue Ausgabe des Eule-Podcasts. Heute geht es um KI, die sogenannte künstliche Intelligenz und Predigtkultur. Wie verändert KI den Gottesdienst und wie hören, schreiben und halten wir Predigten? Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Professor Alexander Deeg. Hallo, Herr Deeg.
Hallo, schönen guten Tag.
Ich gehe mal davon aus, dass den meisten Leuten, die hier zuhören, Herr Professor Deeg bekannt ist. Aber trotzdem möchte ich noch mal kurz ein paar Worte zu ihm sagen. Er ist Professor für praktische Theologie mit dem Schwerpunkt Homiletik und Liturgik. In einem Weltbeitrag hätten Sie wahrscheinlich dann die Bauchbinde Gottesdienstexperte. Und Sie sind der ehemalige Leiter des Instituts für Predigtkultur, der EKD, und aktuell sind Sie Vorsitzender des Liturgischen Ausschusses der VELCT, also der Vereinigt Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Deutschland, und mindestens einer gewissen Generation von Pfarrerinnen und Predikantinnen, Lektorinnen ist er sicherlich auch bekannt von seiner Arbeit am Praxisbuch Homiletik. Ihnen und Martin Nicol, Ihrem Doktorvater, haben wir zu verdanken, das Reden über Moves and Structures in der Predigt. Ich denke, so ist es den meisten Insidern zumindest doch durchaus noch geläufig.
Erstaunlich ist ja auch, dass diese von uns vor Jahren entwickelte dramaturgische Homiletik, das waren wirklich Dinge, die wir vor etwa 20 Jahren oder über 20 Jahren gedacht haben, immer noch so weit verbreitet ist und gelesen wird und von Vikarinnen und Vikaren verwendet wird und dass diese von uns damals in die Welt gesetzten Begriffe wie Moves und Structure, dass die immer noch da sind. Das finde ich schon auch irgendwie ziemlich faszinierend. Ja, danke für die Vorstellung.
Jetzt hatte ich mich erstmal gefragt, Sie sind ja auch noch sehr aktiv an der Uni, also aktuell sind Sie auch Dekan in der Uni Leipzig. Und ich habe mir so als erste Frage mal gestellt, weil es ist jetzt schon so ein bisschen her, dass diese ganze Sache mit ChatGPT, Kirchentag, Gottesdienst, aber auch der allgemeine Diskurs so wahnsinnig groß mal aufgeflammt ist. Jetzt lodert es eher noch so ein bisschen, wie ich es wahrnehme. Ist der KI-Hype jetzt schon so vorbei? Bei oder bekommt man denn mit diesem Buzzword KI noch Drittmittel?
Ich denke, die Drittmittelakquise läuft mit KI ziemlich gut oder relativ gut, weil inzwischen, es ist ja immer ein bisschen zeitversetzt, ne, bis auch so Universitäten merken und Forschungseinrichtungen, da ist was, dann gibt es irgendwelche Projektausschreibungen, dann gibt es Leute, die sich da draufsetzen und dann merkt man, doch, da müssen wir ran und da müssen wir was tun. Aber mir geht es von der Wahrnehmung her schon ähnlich, dass ich sagen würde, der große Hype, den ich damals wahrnahm, als ChatGPT neu war und man da rein konnte und man die ersten Kommunikationen machen konnte und dann auch der Hype, der ja bei dem Kirchentag im Juni 23 so ganz deutlich wahrzunehmen war, dieser Hype, der sich ja bis dahin zeigte, dass am Abend in der Tagesschau, ne, die erste Meldung vom Kirchentag, die war, dass da zum ersten Mal ein KI-basierter Gottesdienst war. Dieser Hype ist meiner Wahrnehmung nach, aber da lasse ich mich auch gern korrigieren, tatsächlich vorbei. Also selbst bei meinen Studierenden, den jungen Leuten, die gehen funktional mit KI irgendwie um, ne? Die nutzen sie hier und da, so ein bisschen wie man Google genutzt hat oder immer noch nutzt, um auf Ideen zu kommen, das eine oder andere zu machen. Fast schon selbstverständlich, aber so die ganz große Idee oder Leidenschaft, wow, wir machen jetzt KI-Gottesdienste, erschließen dadurch eine komplett neue Welt, erlebe ich immer weniger. Das liegt aber vielleicht auch daran, in welchen Kontexten und in welchen Zirkeln und in welchen Blasen und in welchen Kommunikationskontexten ich mich bewege. Vielleicht ist es woanders ganz anders. Das heißt, ich will das nicht als absolute Aussage aufmachen. Was mir aber schon auch aufgefallen ist, auch so Publikationen zum Thema, ne? Also KI als Liturgin oder KI und ihre Bedeutung für die Predigt, die sind in den letzten Monaten nicht so häufig gewesen. Es kann sein, sie kommen jetzt alle erst noch und Leute sitzen da alle an großen Arbeiten. Vielleicht, kann schon sein. Es kann auch sein, Leute warten erst mal ab und die Entwicklung geht weiter. Oder so die ganz große erste Leidenschaft ist ein wenig abgeklungen.
Arbeiten Sie denn selbst mit Sprachmodellen? Sie haben jetzt schon erwähnt, Ihre Studierenden benutzen das einfach. Ich nehme an, vor allem dann so Perplexity als Google-Ersatz, wer es kennt, oder andere Modelle, um nicht so ganz alleine abends da zu sitzen, sondern einen Gesprächspartner zur Inspiration zu haben. Das kenne ich durchaus auch. Aber benutzen Sie selbst persönlich als Professor in Ihrer Arbeit irgendein Sprachmodell?
Ja, tatsächlich eher nicht, ne? Ich lasse mir helfen bei den Übersetzungen, aber jetzt wirklich so ganz funktional, ne? Also ich nutze natürlich DeepL für meine Übersetzungen. Das ist irgendwie fantastisch, was man damit machen kann. Lass mir mit Grammarly meine englischen Texte dann auch nochmal neu korrigieren. Und solche KI-basierten Dinge, die kann ich gebrauchen. Und gelegentlich, und das finde ich jetzt doch ganz spannend, habe ich mit meinem alten Freund ChatGPT oder meiner Freundin, Klammer auf, ich fange an, die KI zu personalisieren, Klammer zu,
Vorsichtig.
schon auch liturgische Dialoge geführt. Und gelegentlich lasse ich mir auch helfen, wenn ich zu irgendwelchen Themen etwas sagen will oder Aufsätze schreiben will und merke da ganz interessante Dinge. Ich will mal, vielleicht, wenn ich darf, kurz zwei Dinge erwähnen.
Ja,
Das
unbedingt. Ich
eine,
hätte gern Beispiele jetzt eingefordert, ja auch.
was ich tatsächlich merke bei ChatGPT vor allem, wie gesagt, ich bin ansonsten nicht gut drin und kenne mich mit wenig aus. Aber ChatGPT ist jedenfalls liturgisch, als Liturgin meiner Wahrnehmung nach besser geworden. Es war ja immer die Frage, werden diese Large Language Models jetzt wirklich besser oder werden die, je mehr sie an schlechten Texten lesen, vielleicht auch immer schlechter? Ich finde, als Liturgin hat ChatGPT doch tatsächlich zugelegt. Ich kann also zum Beispiel, wenn ich sage, ein Eingangsgebet für den Gottesdienst am kommenden Sonntag, das ist der so und so viel, die nach Trinitatis, und da sind folgende Texte irgendwie dran, das klappt ganz gut. Und wenn ich ChatGPT jetzt auch sowas sage wie, du weißt schon, es gibt eine klassische Struktur eines Kollektengebets, kannst du mir dieses Gebet bitte in dieser klassischen Struktur darstellen? Auch das funktioniert ziemlich gut. Gebetsanreden, die sich variieren lassen, wo ich dann gerne nochmal zurückmelde und ChatGPT ja immer mit seinem oder ihrem riesigen Selbstbewusstsein kommt und mir dann immer auch sagt, ja, natürlich kann ich das, und mir dann irgendwas liefert und bietet. Das geht irgendwie doch, finde ich, erstaunlich besser. Ich finde, und darüber können wir dann gern noch diskutieren, dass diese Large Language Models, vor allem mein ChatGPT, echt eine lausige Predigerin ist. Also nach wie vor und furchtbar, wie da gepredigt wird. Aber das Zweite, wo ich ChatGPT ganz gerne mal nutze, und das ist, finde ich, schon augenöffnend, sind solche Dinge, was weiß ich, wenn ich einen Vortrag halten muss zur Frage nach Bedeutung und Grenze von künstlicher Intelligenz im liturgisch-homiletischen Kontext. Und ich frage ChatGPT, muss demnächst vortragen zu genau diesem Thema, was lässt sich denn sagen über die Grenzen und Bedeutung und die Gefahren von künstlicher Intelligenz als Predigerin oder Liturgin? Was dann von ChatGPT kommt, ist echt gut. Also geradezu fantastisch. In 6 oder 7 Punkten kriege ich hervorragende Argumente, warum das geht oder nicht geht. Und bin dann schon ein wenig perplex, weil ich manchmal denke, ja, meine Güte, jetzt hast du so lange studiert, hast promoviert und habilitiert und da kommt diese KI daher und so viel mehr Punkte wären mir gar nicht eingefallen, als es jetzt dieser KI einfällt. Also da sehe ich auch schon ein echt großes Feld für künftige Diskussionen und Weiterarbeiten, wo dann einiges geht. Wie gesagt, ich glaube ja nicht, dass uns KI-Modelle oder dann auch KI-Anwendungen als Liturgen, Liturginnen, PredigerInnen ersetzen werden oder da in eine wirklich neue Richtung weisen werden. Da glaube ich zu sehr an die Bedeutung des Menschen als Liturgen. Aber ich glaube, dass wir in diesen Richtungen wirklich sehr, sehr viel weiterkommen. Also was Reflektieren über die Dinge und eben entsprechend das Large Language Model Nutzen angeht.
Also der praktischen Anwendung möchte ich noch mal eins beifügen, nämlich in meiner Erfahrung ist es ja so, also ich bin ja Pfarrer, arbeite als solcher auch und mache das alles und probiere da auch gerne rum, dass es fast andersrum, als Sie es gesagt haben, ganz gut funktioniert. Nämlich man hat 5 Punkte, zum Beispiel in einem Nekrolog, ja, man, oder da ist es ja sogar eher, man hat seine 20, 30 Punkte, gibt die rein und sagt dann, und stellt dann Fragen oder sagt so etwas wie, ich brauche jetzt eben einen Nekrolog mit diesen 30 Punkten, aber ich möchte, dass wirklich eine klare Schwerpunktsetzung stattfindet mit einem roten Faden, der möglichst viele von diesen Punkten miteinander verbindet. Und da ist in den letzten 2, 3, 4 Monaten einiges passiert, in meiner Beobachtung vor allem mit Aufkommen von Claude. Weil Claude AI als Alternative zu ChatGPT empfinde ich für kreatives Schaffen nochmal als deutlich besser, weil Claude, ich möchte fast sagen, empathischer mit Dialogen umgeht in der Kommunikation. Also ich habe häufig nachts, wenn ich da sitze und was brauche, das Gefühl, ich chatte hier tatsächlich dann mit jemandem.
Ja, nee, das ist aufregend, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Wie gesagt, meine eigenen Chat-Erfahrungen beziehen sich fast nur auf ChatGPT, weil ich mit ChatGPT mal angefangen habe und dann irgendwie nicht genug Zeit habe, um die Entwicklungen wirklich der Reihe nach so mitzukriegen. Und ich merkte da natürlich schon auch, ChatGPT ist als Gesprächspartnerin schon auch ganz okay oder als Gesprächspartner. Und dennoch komme ich sehr schnell an Punkte, die mich einfach langweilen und ich dann kein Interesse mehr habe. Ich höre jetzt schon, dass mir ein Umstieg auf ein anderes KI-System helfen könnte, damit ich mich nicht ganz so schnell langweilen muss und damit da andere Dinge kommen. Aber das, was Sie sagen, leuchtet mir schon ein, dass also etwa das Finden von roten Faden oder das Weitergeben von diffusen Gedanken und Bitten um irgendeine Sortierung, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das gehen kann, ja.
Das sind noch mal ein paar Punkte da. Können wir vielleicht später nochmal drauf zukommen? Gehen wir nochmal so ein paar Schritte, vielleicht auch tatsächlich zeitlich zurück, weil wir haben jetzt schon mal so einen gewissen Ist-Zustand aus einer persönlichen, subjektiven Perspektive beschrieben, was ja irgendwie Anlass war, wie ich auch im Rahmen des kirchlichen Praxisfeldes darauf gekommen bin, war dann ja doch die Berichterstattung über den Kirchentag 2023. Sie haben es auch schon anfangs erwähnt, wo sogar im Tagesschau-Abschlussbericht das nochmal so erwähnt wurde. Und es wurde ja in Taz, in Welt berichten, bis heute auf YouTube von einzelnen YouTubern irgendwelche bösen Sprechkommentare zu finden zu dem Thema, weil der praktische Theologe Simmerlein, Kollege aus Wien, hat einen KI-Gottesdienst, also mal in Anführungszeichen, ja, KI-Gottesdienst, also Alexa, lass uns feiern oder was war noch? Lass uns beten, war glaube ich der Titel, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr ganz genau.
Alexa, starte den Gottesdienst oder
Ah,
so ähnlich.
genau. Ja, Alexa, genau. Alexa startet den Gottesdienst. Da merkt man ja schon, es ist ja schon auch ein bisschen humorvoll, spielerisch, experimentell gemeint und jetzt nicht eine strikte wissenschaftliche Experimentieranordnung dieser Sache, sondern man macht es einfach mal. Er hat dem Simmerlein hat dann eben mit Hilfe von ChatGPT, älteres Modell natürlich zu der Zeit, eben liturgische Stücke entworfen, die zusammen kompiliert und dann hat er aber noch mal eins obendrauf gesetzt. Das ist schon wichtig, denke ich, in dieser Diskussion zu bedenken, indem er dann auch selbst bildgenerierte, also auch durch bestimmte Systeme bildgenerierte Avatare genommen hat und die hat den Text einsprechen lassen, auch mit wiederum einer Stimmen generierenden Modell. Und dann saßen die Gottesdienstbesucher da, haben auf einen riesigen Bildschirm geguckt, muss man sich wirklich so vorstellen. Und zwei Personen haben dann, also generierte Personen, haben dann durch diesen Gottesdienst geführt. Einfach, dass da alle jetzt nochmal so sich dran erinnern und auf dem Level der Diskussion sind. Und dann ging es ja schon mal ziemlich heiß her. Sie hatten sich in Feinschwarz mit einem Artikel auch daran beteiligt, wo sie erstmal so anfingen mit, das Experiment ist gescheitert.
Ja, habe ich. Ich habe schon ganz interessant, wenn ich das jetzt zurückblickend auch noch mal wahrnehme. Ich habe mich am Anfang wirklich extrem geärgert über dieses Experiment und jetzt im Abstand von ja doch fast einem Vierteljahren oder so etwa einem Vierteljahren, wenn ich das noch mal überlege, warum eigentlich? Im Rückblick würde ich nämlich heute sagen, na ja, ich würde nach wie vor sagen, für mich war es ein absolut misslungener Gottesdienst. Aber ein eigentlich hochinteressantes Experiment. Das würde ich so sehr deutlich sagen. Ich war damals etwas wütend oder verzweifelt, weil ich dieses Gefühl hatte, da wird irgendetwas wahnsinnig gehypt und Menschen finden Dinge mal wieder cool oder wir als evangelische Kirche vermarkten uns mal wieder als so absolut cool und hip und auf der Höhe der Zeit. Und wissen gar nicht mehr, was wir im Kern da eigentlich tun oder was nun die Theologie dahinter ist oder was wir damit eigentlich wollen. Hauptsache, wir machen was, was irgendwie cool und hip ist. Inzwischen habe ich viel diskutiert, auch mit Herrn Zimmerlein viel gesprochen und würde das Ganze etwas anders einschätzen. Aber die Haltung etwa, die dann auch eben durch diesen Tagesschaubericht am Abend kam, ich glaube, da habe ich angefangen, diesen Feinschwarztext in die Tasten zu hauen. Weil ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt werden wir so wahrgenommen. In der evangelischen Kirche löst jetzt die KI die Liturgen und Liturginnen und die Predigerinnen und Prediger ab. Und das ist cool und das ist neu. Anstatt mal zu fragen, was ist denn eigentlich Gottesdienst und welche Rolle spielen da vielleicht auch Menschen oder wie auch immer. Was ich bei diesem Gottesdienst, ich habe den übrigens nicht vor Ort, sondern auch digital wahrgenommen,
Ja,
also
also
so
ich auch.
zeitgleich zur selben Zeit, mir den in meinem Hotel während des Kirchentags angeschaut. Ich war dann, wie so viele ja auch, und das ja auch gesagt haben, und Herr Zimmerlein würde das ja auch sagen, ich war natürlich überrascht über die hochgradige Konventionalität, in der da gesprochen wird. Diese furchtbare religiöse Sprache, die Predigt war geradezu unerträglich, gespickt mit all dem, wo ich seit Jahren, und nicht nur ich, sondern alle ernstzunehmenden Predigtlehrerinnen und Predigtlehrer seit Jahren den Studierenden sagen, Mensch, mach das mal nicht. Also eine hochgradige Betulichkeit, erste Person Plural, wir und wir alle, viele, viele Modalverben, wir dürfen wissen, wir dürfen glauben und so weiter. Ein Modell von Predigt, das so ganz nach einem Nachdenken-Erklärungsmodell funktioniert und nach dem Schema, das wir dann in der Homiletik Explicatio Applicatio nennen. Also erstmal erkläre ich den Text, Explicatio, und dann sage ich der Gemeinde und liebe Gemeinde, was bedeutet das nun alles für uns? Also kurz gesagt, das war so schlecht, dass ich mir dachte, das ist doch wirklich augenöffnend, dass es selbst da danach Leute gibt, die sagen, ja, aber es war doch ein cooles Experiment. Im Endeffekt sagt es natürlich aber schon viel darüber, was so ein Large Language Model abgreifen kann an Predigten und faktisch abgreift. Also es ist auch ein interessanter Spiegel der wirklichen Predigtwirklichkeit, jedenfalls in den Teilen, wo eben ChatGPT damit gelernt hat. Also ich glaube schon viel US-amerikanische Predigtkultur, vielleicht auch viel sehr traditionelle und dann auch eher evangelikalere Sprache, nichts gegen evangelikale Christenmenschen, aber Dinge, die eben in gewissen Kontexten funktionieren, aber nicht überall funktionieren. Das ist einerseits ein Spiegel, der natürlich da ist, aber wie gesagt, der Punkt, der mich wirklich ganz fassungslos gemacht hat, war, dass es Leute gab, die sagten, ja, das ist doch ein Schritt in die Zukunft von Gottesdiensten. Abgesehen davon, dass für mich diese bildgenerierten liturgischen Welten nicht funktioniert haben. Und ich habe dann gesagt danach, ich habe an diesem Tag, glaube ich, sehr deutlich gemerkt, warum es so toll und so großartig und so faszinierend ist, dass wir Menschen als PredigerInnen und als LiturgInnen haben und eben keine KI. Und mir ist deutlich geworden, mit welcher Sympathie ich selbst einem stotternden und stammelnden Prediger oder einer Predigerin, die wirklich mir zeigt, sie hat hier Mühe, Worte zu finden, zuhöre und wie belanglos so ein Zusammengestelle von irgendwelchen Textbausteinen aus einer großen Menge an gelesenen Texten für mich in dieser Situation sein kann. Und jetzt kriegen Sie vielleicht doch immer noch, ne, im Abstand von einem Vierteljahren ein Stück meiner Emotion mit, die da irgendwo so dahinter war und die auch eine etwas wilde Gemengelage ist. Ich habe es jetzt wieder nicht hingekriegt, das gut sortiert zu kriegen, was mich da so genau aufgeregt hat oder was mich genauso wütend gemacht hat. Aber nochmal, was mir im Rückblick eben doch zeigt, da haben wir viel auch lernen können. Einerseits über ganz analoge Gottesdienste, andererseits vielleicht auch über Dinge, die uns gespiegelt werden, über analoge Gottesdienste und drittens über Möglichkeiten und Grenzen der Maschine, sage ich jetzt mal, der Digitalität, also der KI, in diesen Feldern. Und vielleicht muss ich einen Satz noch sagen, der jetzt ein bisschen bescheidener sein muss. Ich habe mich hinterher ein bisschen über mich selber geärgert, weil ich so schnell gesagt habe, das war ein misslungenes Experiment, das war kein Gottesdienst. Und da würde ich inzwischen echt vorsichtiger argumentieren. Es ist ja völlig evident, dass nicht ich beurteilen kann, was für Menschen, die etwas erleben, ein Gottesdienst ist oder kein Gottesdienst ist, sondern dass Menschen, die Dinge erleben und die Dinge mitkriegen, für sich sagen müssen, für mich war das aber Gottesdienst. Oder für mich hat dies aber funktioniert und ich habe mich aber angeredet gefühlt und für mich war der Segen, den mir ChatGPT hier zugesprochen hat, aber wirklich ein Segen. Also diese machtvolle Autorität, die ich mir da ein wenig angemaßt habe, zu sagen, das war keine, muss ich absolut relativieren und sagen, das war für mich kein Gottesdienst, sondern ich blieb da draußen und habe auf ein, naja, Experiment geblickt.
Also mein Angebot zum Sortieren. Ich erkenne da einmal das Thema nach der Qualitätsfrage, da würde ich später gerne drauf zurückkommen, zum einen. Zum anderen aber auch das Thema der Körperlichkeit. Auch in ganz vielen anderen Reaktionen, wo ich jetzt auch nochmal mit ein bisschen Abstand eine persönliche Presseschau gemacht habe, mal ein bisschen rumgeguckt hat, was seitdem noch so alles kam. Da habe ich mich gefragt, hätten wir anders über diesen KI-Gottesdienst diskutiert, wenn auf diese generierten Avatare verzichtet worden wäre, sondern tatsächlich halt Kollege Simmerlein zu mir gekommen wäre, gesagt hätte, Kreda, Das hat ChatGPT generiert, aber stell du dich da mal am Kirchentag hin und mach das, so wie du sonst halt auch Gottesdienste feiert, aber dichte bitte nicht zu viel drin rum, sondern schau, dass es möglichst original halt an diesem Text bleibt, weil das ist das Experiment. Hätte das was an dieser Diskussion, die da aufgeflammt ist, geändert?
Ich glaube ja. Es hängt natürlich dann immer davon ab, wie sie da gestanden wären. Denn ich behaupte ja immer, und ich denke, das gilt auch, Menschen, die physisch kopräsent in einem Raum sind, aber ich denke, das gilt für die digitale Welt und die digitale Übertragung genauso. Ich merke, ob sie als Mensch beten oder ob sie ein Gebet vorlesen. Das würde ich mir zumindest mal anmaßen, dass ich das merke. Man merkt es, weil eine Haltung sich auch in der Stimme ausdrückt, weil eine Haltung natürlich, wenn ich sie sehe, ne, in der ganzen Körperlichkeit sich irgendwie spiegeln wird. Wenn sie jetzt dort vorne gestanden wären und hätten wirklich nur einen Text von KI vorgelesen, wäre es nicht dasselbe gewesen. Aber wenn sie tatsächlich die Worte, die die KI ihnen vorgibt, in ihr eigenes Gebet verwandelt hätten. Und damit meine ich jetzt überhaupt nicht, dass die Worte geändert werden, sondern dass sie genau diese Worte verwenden, aber sie wirklich in dem Moment mitbeten, dann wäre, glaube ich, die Erfahrung, meine Erfahrung, eine komplett andere gewesen. Das würde ich tatsächlich sagen. Und meine Kritik wäre dann auch eine komplett andere. Ich würde ja sagen, es funktioniert, wenn Menschen, also die Frage ist, hätten sie ernsthaft und ohne ein ironisches Zwinkern manche Sätze der Predigt lesen können. Das weiß ich eben nicht, ne? Wir alle dürfen wissen, wir dürfen glauben, das oder so.
Ich glaube,
Das
ich hätte es
heißt,
nicht hinbekommen, weil wirklich alles drin war, was ich zu der Zeit im Predigerseminar gelernt habe, dass man so nicht macht. Also das kann ich nur bestätigen. Es war wie so eine Liste mit die 10 Punkte auf keinen Fall tun und dann hätte man wirklich von 1 bis 10 abhaken können. Ja.
Das war ganz faszinierend in der Hinsicht, genau, ne? Also auch wenn man mit Studierenden arbeiten will und mal zeigen will, wie man wirklich nicht predigen sollte. Jetzt ganz in rhetorische Perspektive findet sich das. Aber nochmal, jetzt nehmen wir mal an, Sie hätten es doch hingekriegt. Und Sie könnten so einen Satz wirklich authentisch, ich komme immer wieder auf dieses Wort authentisch, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden, was das
Ja.
ist. Aber wenn Sie so einen Satz wirklich authentisch hinkriegen würden, dann nehme ich Ihnen den, glaube ich, auch ab. Also ich glaube, die Art und Weise, wie ein Mensch dasteht und selbst als Mensch in seiner Körperlichkeit, in ihrer Körperlichkeit, mit dem, was dann all das ausmacht, der Blick, die Stimme, die Art und Weise, wie ich vortrage, das wäre für mich ein riesiger Unterschied gewesen. Und ich kann mir ja gut auch vorstellen, dass wir uns mit KI-Modellen, es gibt immer bessere, helfen lassen, liturgische Texte zu formulieren. Ja, können wir. Aber am Ende bleibt doch die eigene Aneignung, das sich selber hinter diesen Text stellen, das Entscheidende. Liturginnen und Liturgen sind ja auch nicht Menschen, die einfach vorgegebene Texte irgendwie vorlesen, sodass sie nur hörbar werden in der Kirche, sondern die mit ihrem eigenen Leben, jetzt sage ich auch mal mit ihrem Glauben, mit ihrer Überzeugung, in dem Moment auch einstehen für diese Texte. Ich finde, das ist Reiz und Chance, vielleicht auch das Risiko des liturgischen Auftretens und des Predigens in diesem Moment, wo ich da vorne stehe oder wo ich da mit einer Gemeinde interagiere, in diesem Moment bin ich wirklich dran und werden Leute merken, ich glaube, der meint das wirklich ernst.
Man merkt es ja auch, also eigentlich ist das ja nämlich überhaupt kein fremdes Vorgehen. Ich glaube, manchen von unseren Zuhörerinnen, die selbst gar nicht so in der Praxis der Gottesdienstvorbereitung, warum auch, drinstecken, ist manchmal auch dann gar nicht so klar, dass man doch gar nicht so wenige Wochen hat, wenn man mal ganz ehrlich ist, wo es ein Luxus wäre, sich 4 Stunden für die Gottesdienstvorbereitung herauszunehmen. Und insofern ist man sehr froh, dass es auch so einen Agentengenerator in der Erprobung gibt von der FELC. Also sie ist nicht mit einem Large Language Model, sondern funktioniert insofern einfach ja noch viel primitiver, als dass halt einfach die althergebrachten Textbausteine dort per Track and Drop und mit Hinzuklicken zugeschaltet werden können, ist eine Arbeitsersparnis, wenn man sich's mal eingerichtet hat. Und vor allem man so etwas wie dann die Wochengebete, die Fürbittgebete, ja dann doch auch einfach auf einer ausgezeichneten Seite der FELCT findet, die samstagnachts wahrscheinlich die Server manchmal zum Rauchen bringt. Man kennt das ja eigentlich schon, aber
Aber
macht es jetzt, ja?
die spannende Frage an der Stelle wäre doch wirklich, Was können Sie jetzt etwa auch von diesen Gebeten wirklich ernsthaft übernehmen? Oder wo gibt es dann auch wirklich den kritischen Punkt, wo Sie sagen, das nimmt mir meine Gemeinde nicht ab, wenn ich da vorne stehe und in einer Poetizität formulieren würde, wo die sagen, na, ist doch komisch, ich kenne den doch, das ist doch nicht der. Dann wird's, ich finde, dann käme der Bruch. Weswegen ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich nutze diese Gebete wahnsinnig gerne, aber eigentlich nie, ohne sie für mich nochmal zu adaptieren. Wahrscheinlich machen Sie das ähnlich. Also
Ja, ja.
in den eigenen Sprachfluss, in die eigenen Bilder, in das, was mich wirklich bewegt. Ich merke, ich kann manche Gottesanreden, die da vorgegeben werden, nicht aussprechen. Bei anderen, die ich vielleicht selber nie verwendet habe, sage ich, wow. Also es braucht, glaube ich, bei allem, was wir da machen, die Aneignung, an deren Ende dann es gelingen kann, dass Menschen, die das hören, die das mitkriegen, die mit im Raum sind, sagen können, ja, doch, das war wirklich sein oder ihr Gebet an der Stelle.
Das wäre dann das, was man vielleicht in diesem Kontext zumindest Authentizität nennen könnte, finde ich zumindest in dem liturgischen Zusammenhang. Trotzdem würde mich interessieren, macht es aus Ihrer Sicht einen Unterschied, ob ich jetzt dann eben als Vorlage welche von der Felgt-Wochengebetsseite nehme oder ob ich mit Claude AI oder ChatGPT ins Gespräch gehe und mir dort Fürbitten formulieren lasse, die ich mir dann aneigne?
Das ist eine sehr gute Frage, über die ich quasi normativ noch nie nachgedacht habe. Herzlichen Dank für die Frage. Ich würde jetzt spontan erstmal sagen, nein. Warum sollte das ein Unterschied sein? Ich habe eine Textvorlage oder eine Textvorgabe, mit der ich dann etwas machen werde. Das heißt, dass ich sage, oh ja, die ist wirklich gut, die kann ich so vortragen, die kann ich so aussprechen, dass es stimmig ist, dass es zu meiner Persönlichkeit passt, dass es auch zu meiner Individualität passt. Und ob das dann eine Vorlage von Christian Lehnert oder Katharina Wiefel-Jenner oder von irgendjemandem, die da diese Gebete schreiben, ist, oder ob ich diese Vorlage von einer KI mir nehme, würde für mich jetzt erstmal keinen Unterschied machen tatsächlich. Also ich sehe nicht, wo ich den normativ eintragen soll. Wie gesagt, am Ende ist für mich das Entscheidende, da ist ein Mensch in dem, was ihn oder sie auszeichnet. Ich habe mal versucht, weiß nicht, ob das ein hilfreicher Begriff ist, mit diesem uralten und teilweise auch sehr bekannten Begriff von Walter Benjamin, der ja in seinem großen Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit den Begriff der Aura einführt. Und das finde ich nicht ganz uninteressant. Also Benjamin sagt damals übrigens in völlig anderen Kontext, da ging es um Fotografie versus Malerei. Also schon immer waren ja Übergänge von Techniken, waren irgendwie kritische Zeiten, wo vor allem Kulturwissenschaftler, aber eben auch Leute in der Kirche immer sehr kritisch waren und manche ältere Menschen in Kirchen immer gleich die Welt haben untergehen sehen und das Abendland, wenn da eine neue Technik kam. Und in der Zeit hat Walter Benjamin versucht rauszukriegen, was ist denn aber das Unterscheidende etwa zwischen einem Film und einer Tanzvorführung, die ich live erlebe, oder einem Bild, das wirklich ein gemaltes Bild ist und für ihn damals eine Fotografie, also technisch reproduziert. Und dann verwendet er den Begriff der Aura und sagt, wenn ich das erlebe, Aura, und da gehört für ihn dazu eine Leiblichkeit, eine Individualität, etwas, was sich nicht einfach tausendfach wiederholen lässt, sondern durchaus im Moment geschieht und im Moment in der Interaktion da ist. Wenn also eine Aura da ist, dann ist das was. Aber ob die Aura jetzt dadurch entsteht, dass sie einen Text von ChatGPT sich anverwandeln oder wie gesagt einen anderen, da würde ich echt keinen Unterschied sehen.
Das bringt mich jetzt gerade eigentlich auf den interessanten, vielleicht etwas abseitigen Gedanken, ob nicht bei meinem Schaffungsprozess ja diese Aura durchaus eine Rolle spielen kann und ich mich von affizieren lassen kann, wenn ich mit einem dieser Large Language Models arbeite und dann ja schon auch grafisch ist ja eine Entscheidung der Entwickler, das so entstehen zu lassen, den Text auf dem Bildschirm, dann dabei zuschaue in gewisser Weise, wie jetzt eine Passage zu einem bestimmten Predigttext oder einem Fürbittgebet auf meinem Bildschirm entsteht. Ist diese Aura von geringerer Qualität, weil sie mir jetzt auf dem Bildschirm geschrieben wird?
Also Walter Benjamin, lebte er noch, würde jetzt an der Stelle wahrscheinlich sagen, sobald ich weiß, dass da kein Mensch dahinter steckt, kann es nicht funktionieren und kann da keine Aura entstehen. Das wäre jetzt aber auch wieder sehr normativ. Ich will mal einen anderen Punkt sagen. Wenn wir beide jetzt hier die Möglichkeit haben, via Zoom uns im digitalen Raum zu begegnen, dann würde ein Walter Benjamin an der Stelle wahrscheinlich gesagt haben, oh Mann, nee, technisch reproduziert, das kann nicht funktionieren, ihr sitzt nicht im selben Raum, da passiert nichts. Ich glaube, das spätestens haben wir in der Corona-Pandemie gelernt, dass das echt Unfug ist. Natürlich gibt's auratische Begegnungen, also Begegnungen, wo ich das Gefühl habe, wir waren uns wirklich nahe. Die gibt es im digital übertragenen genauso, wie es die woanders gibt. Wenn ich darf, da haben Sie wahrscheinlich schon tausendfach auch selber drüber nachgedacht, aber sowas wie die große katholische Frage immer, wann ist ein Segen eigentlich wirksam? Kann es einen im Radio übertragenen wirksamen Segen geben oder im Fernsehen oder digital, ist ja eine echt spannende Frage. Also das geht. Ich kann im Digitalen das machen. Was passiert aber, Herr Greder, wenn Sie wissen, da schreibt mir jetzt zwar, also da entsteht zwar ein Text im Moment vor meinen Augen, aber da steht ja kein Mensch dahinter, sondern da ist ein programmiertes Modell einer Maschine. Funktioniert das genauso, dass Sie in diesem Moment gebannt sind von dem, was passiert, spannungsvoll dahinblicken? Oder hat es doch einen Schicht anderen Charakter? Ehrlich gesagt hängt an solchen Fragen für mich schon die Frage, ob Seelsorge mit KI funktioniert oder nicht funktioniert. Und wahrscheinlich lässt sie sich auch genauso wenig objektiv beantworten wie die Frage, die ich vorhin gestellt habe, funktioniert ein Gottesdienst? Das ist, glaube ich, doch individuell, wie sie da sitzen und ob sie in diesem Moment wirklich realisieren, oh, das ist halt ein Maschinenmodell, das da kommuniziert. Oder ob Sie sagen, wir sind hier ganz im Moment der Kommunikation und mir begegnet ein Text, den ich mir nicht selbst gesagt habe. Das wäre so etwas Entscheidendes, was Resonanz bewirken kann. Ne? Etwas, was in diesem Moment nicht von mir kommt, sondern wirklich von außen kommt, aber so, dass es mich affiziert und mich in eine neue resonante Beziehung setzt. Und wer wäre ich zu sagen, dass Menschen das nicht erleben können?
Also wenn ich da jetzt auch noch mal so die Ebene reinziehe, was wir vorher gesagt hatten mit der Qualitätsebene der Predigt, vielleicht auch was eine Predigt denn dann überhaupt ist, nachdem wir jetzt auch viel über das Gebet so geredet haben, wir diskutieren oder haben diskutiert so das letzte Jahr mit Blick ausgehend von diesem Kirchentags-Event über das Falsche. Weil immer wieder gesagt wurde, Theologinnen und Pfarrer, so das Framing der Medien, werden jetzt ersetzt. Das war doch auch vom Taz und so war das doch auch irgendwie der Titel, wird der Pfarrer jetzt ersetzt, ja. Und das ist wahrscheinlich auch das Problem mit den Avataren gewesen, ja. Wenn man die vielleicht weggelassen hätte, hätte man von vornherein etwas tiefer oder nochmal anders drüber diskutiert. Und es geht ja eigentlich gar nicht jetzt so um die Abschaffung eines Pfarrkörpers, sondern wenn ich das, was wir jetzt so bisher erörtert haben, mit aufnehme, sondern eher um die sinnvolle Integration dieser LLMs in meinen Arbeitsablauf. Also so pastoral praktisch und gar nicht mal nur so
Ja.
theoretisch. Und
Genauso würde ich das sehen, ja.
umso wichtiger ist es doch, dass wir jetzt vielleicht nochmal so einen Punkt setzen, bei der Frage, was denn jetzt eigentlich so die Qualität einer Predigt ist. Wir haben jetzt schon so abgelästert und auch gelacht. Was ist eine Predigt? Will ich mal so allgemein fragen. Und wie kommen wir denn überhaupt zu Qualitätskriterien für eine Predigt? Ist ja umso wichtiger in meiner Ausbildung. Und ich sehe mich auch noch immer etwas in meiner Ausbildung hier in meinen ersten Amtsjahren. Wenn man dann sowas vorgesetzt bekommt von ChatGPT, ich muss ja irgendwie beurteilen können, ist gut, ist nicht gut, kann ich nehmen, kann ich nicht nehmen.
Das ist so, dass Sie haben jetzt sehr, sehr selbstbescheiden gesagt, na, ich sehe mich ja auch irgendwie in der Ausbildung. Ich bin jetzt seit irgendwie doch seit 14 Jahren oder so als Professor hier seit 13 und lehre seit 20 Jahren Predigt. Und ich würde nicht sagen, dass ich weiß, was Predigt ist. Ich lerne irgendwie immer wieder neu und lerne auch immer wieder neu mit meinen Studierenden, was Predigt sein könnte und erfahre das in Momenten, wo mir klar wird, wow, das war jetzt Predigt. Was sind das für Momente? Das wären Momente, wo ich sagen würde, da ist es für mich als Hörer gelungen, dass in den Worten, die da jemand sagt, mir einerseits eine Person begegnet, in ihrem eigenen Glauben suchen, fragen, auch zweifeln, der oder die die Gabe hat, mir mein eigenes Leben in dem Moment so aufzuschließen, dass es in einer größeren Geschichte, in einem größeren Horizont erscheint, nämlich in dem Horizont Gottes mit dieser Welt, in dieser irgendwie großen Gottesgeschichte, die wir nie wirklich zu Ende erzählen können, sondern in die wir uns hineinerzählen, immer wieder neu und entdecken, da bin ich ja drin. Oder erschreckt fragen, ja, bin ich denn da drin? Und wo ist denn unsere Welt eigentlich in dieser Geschichte? Oder umgekehrt, wo ist denn dieser Gott, der doch verheißen hat, mit dieser Welt zu sein, angesichts von all dem, was hier passiert? Und das sind, würde ich mal sagen, Momente, in denen ich erfahre, da stellt ein Wort, das da jemand sagt, da begegnet mir eine Person, aber da stellt ein Wort, das mir der jemand sagt, meine Füße auf weiten Raum, könnte ich mit Psalm 31 sagen, da erfahre ich was von einer anderen Dimension. Und am allerwenigsten interessiert mich, ich weiß, dass es Menschen gibt, die das wollen, habe ich jetzt irgendwas gelernt über biblische Texte oder über christliche Tradition und habe ich irgendwelche Informationen mitgenommen, sondern ist so etwas passiert. Ich finde immer noch ganz bewegend, Herr Greder, vor 100 Jahren haben ja Karl Barth, Eduard Thurneisen, große Schweizer Theologen irgendwie die theologische Welt revolutioniert. Eigentlich dadurch, dass sie eine Krise der Predigt ausgemacht haben und massenhaft gesagt haben, Predigt ist doch irgendwie belanglos geworden. Wir sagen Dinge, die Leute ohnehin erwarten. Wir bestärken Menschen irgendwie in dem, was sie ohnehin schon immer wussten. Wir stärken Konventionalität. Aber deren große Frage, ein bisschen sehr groß formuliert, wo ist eigentlich Gott in all diesen Predigten? Oder führt die Predigt, so hätten jetzt Barth und Thurneisen gesagt, Menschen wirklich dazu, dass sie ihr Menschsein ganz neu Gott gegenüber wahrnehmen oder Gott als Gegenüber und damit ja auch als Akteur in ihrem Leben wirklich wahrnehmen? Das ist, wie gesagt, ein bisschen groß gegriffen und hat ja dann auch zu gewissen Aporien geführt, dass Thurneisen damals 1921 sehr deutlich sagte, daher keine Beredsamkeit in der Predigt, kein Achten auf die Bedürfnisse der Hörer, der Hörerinnen, kein Eingehen auf das, was sie im Moment bewegt. Und das war natürlich falsch und problematisch und hat er selber auch nicht gemacht. Aber die Suche danach finde ich schon bewegend. Und wie gesagt, um es nochmal zu sagen, für mich sind es dann solche Momente, wo sich eine Qualität der Predigt zeigt. Und jetzt komme ich aber nochmal dazu. Das sind Momente, die haben für mich schon zu tun mit Individualität der Predigerin oder des Predigers. Und da will ich dann nicht irgendwas vorgelesen kriegen, was stimmt, sondern merken, das stimmt für diesen Menschen in dieser Situation. Ich finde es auch einen fantastischen Reiz, warum ich Sonntagsgottesdienste oder auch an anderen Tagen Gottesdienste, in denen gepredigt wird, so toll finde, weil ich weiß, es wird mir ein Mensch begegnen, der versucht, jetzt ganz in unserer Zeit mit seinen eigenen Worten auf seinem eigenen Horizont mir etwas zu sagen, wie Gott und diese Welt und unser Leben doch zusammengehören, trotz allem, was wir alle immer wieder erleben. Das finde ich einen bewegenden Moment. Und dann ist mir völlig egal übrigens, ob eine Predigt 3 Minuten dauert oder 18, ob eine Predigt irgendwelche rhetorischen Regeln einhält, ob Sie haben vorhin ja zu Beginn unsere dramaturgische Homiletik erwähnt, ob sie ordnungsgemäß nach Moves and Structure und mit Titel und Mittel gestaltet ist oder gar nicht, wenn ich genau das erlebe in diesem Moment.
Das ist dann jetzt nämlich ein Punkt, wo ich an mir beobachtet habe unter den aktuellen Arbeitsbedingungen, die ich schon kurz von angerissen habe. Und ich denke, die kirchengewogenen Menschen, die hier zuhören, wissen das auch, dass ich, wenn ich mehr Hilfen habe, durch so ein LLM eine Predigt zu erstellen, mich auf diese Präsenz und Performance, Körperlichkeit, können wir es vielleicht deutscher nennen, es so zu konzentrieren, wenn ich meinen Gottesdienst eben vorher prompte und dadurch auch viel Zeit spare, weil ich Gedanken, die ich habe, mir sortieren lassen kann. Ich muss nicht sehr viel Zeit auf, ich sag mal, Wald- und Wiesenüberleitungen und Formulierungen verwenden. Schlüsselstellen mögen noch mal was anderes sein, aber die spricht man dann ja meistens eh frei, also weg vom Blatt. Und so habe ich dann die restliche Woche Zeit, wenn ich dann dadurch schon am Dienstag mir das prompten kann und nicht erst Samstagnacht, dann habe ich ja die Zeit die Woche über, mich um die Memoratio zu kümmern und diese Predigt dann auch wirklich innerlich immer wieder einzustudieren und genau eigentlich diese Momente hervorzurufen, die sie jetzt beschreiben.
Wobei die spannende Frage dabei ist, also ich gebe Ihnen recht, ne, die spannende Frage ist, kann man diese Momente tatsächlich hervorrufen oder wie entstehen die eigentlich? Und das ist auch, glaube ich, was sehr Individuelles. Wir wissen ja aus so Predigtstudien, wenn wir also empirischen Studien zum Predigt hören, dass das eben wirklich auch hoch individuell ist. Sie kennen wahrscheinlich diese schöne Unterscheidung, die eine Kollegin aus Dänemark mal eingeführt hat mit diesen drei Typen von Hörenden, die gesagt hat, es ist halt echt unterschiedlich. Es gibt bei ihr die sogenannten kritischen Hörenden. Also es sind dann wirklich Leute, die gehen genau mit, die wissen am Ende der Predigt noch, das haben sie doch am Anfang gesagt, das in der Mitte und das am Ende. Die wollen irgendwas Durchdachtes für sich auch tatsächlich. Viel mehr Hörende sind assoziative Hörerinnen und Hörer, die größte Gruppe, die sie da festgestellt hat. Und das wären Menschen, die hören zu und bauen im Hören bei manchen Punkten ihre völlig eigenen Predigten. Und welche Punkte das sind, wo sie also assoziativ in ihr eigenes gehen, ihr eigenes Leben eintragen, das ist von Mensch zu Mensch natürlich hochgradig unterschiedlich, je nachdem, in welcher Lebenssituation ich da gerade bin und dann auch relativ wenig machbar an der Stelle für die Predigenden. Bei den assoziativen Hörerinnen und Hörern ist immer das Erstaunliche, dass das Leute sind, die aus der Kirche rausgehen und ihnen dann am Ausgang irgendwie danken für irgendwas, was sie nie gesagt haben, aber was die Menschen definitiv gehört haben. Das Schlimme ist bei der Untersuchung von Marianne Gordon, es gibt eine dritte Gruppe, die nennt sie kontemplative Hörende, und die wissen überhaupt nicht mehr, worum es inhaltlich in der Predigt
Ist
ging.
das eine nette Umschreibung für welche, die einschlafen bei der Predigt?
Das sind Leute, genau, die hören gar nicht unbedingt hin, aber sagen am Ende sowas wie, doch, doch, das war schön und das hat gut getan. Was die auch immer genau machen, das muss man dann mal sehen und genauer fragen. Aber deswegen glaube ich, können wir die Momente, ne, um die es da geht, da nicht so genau machen. Aber ich glaube eben dran, wenn wir selber, wie Sie es jetzt auch beschrieben haben, drin sind in dem, was wir da, in dem, was wir da tun, drin sind in dem Text und das Gefühl haben, das ist wirklich unsere, dann hilft das viel. Und jetzt komme ich nochmal mit der kritischen Frage, was heißt das, wenn ich mir das machen lasse von außen, wird es dann wirklich so meiner, dass die Menschen merken, Mensch, das bist ja du. Und zu dem Michael Kreder, da gehe ich echt gern, weil der hat da was. Das kriegst du echt nirgendwo anders. Das ist der Kreder. Ist das dann so oder ist das nicht so? Und ich glaube schon, man kann sich Dinge dann so anverwandeln und andere streichen und man kann sich vielleicht manche Vorarbeiten wegnehmen lassen. Wie viel das hilft, bin ich mir nicht ganz sicher. Oder was es heißen würde, wenn Sie mit diesem Bibeltext durch die Woche gingen und am Samstag machen Sie die Predigt mit allem, was sich da angereichert hat und brauchen gar keine KI dazu.
Ich bin mir einfach manchmal da nicht so ganz sicher, ob wir halt auch jetzt in unserer Ausbildung nicht einfach viel zu stark immer dann doch wieder lauter kleine Wald- und Wiesenexegeten ausbilden, weil das Handwerkszeug ist, was man bekommt. Und dann kommen immer wieder so Buzzwords wie Predigt als offenes Kunstwerk, wir machen Predigt-Slam, wir machen Predigt als TED-Talk oder was auch immer. Ja, und man aber viel zu wenig auf dann doch diese Körperlichkeit, die jetzt in diesem KI-Gottesdienst und sie jetzt ja selber auch, und ich würde es auch tun, sage ich offen, ja, so hervorheben. Aber das spielt ja in unserer Ausbildung eigentlich gar keine Rolle. Also wir haben auch gar keine Sprache dafür, finde ich, in unserer Feedback-Kultur, über die sich ja auch viele immer lustig machen, diese kirchliche Feedback-Kultur, mal auch den Leuten wirklich zu sagen, also so wie du da stehst, ist es halt einfach lauchig.
Nee, also das glaube ich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir ziehen uns dann häufig ja immer noch zurück sozusagen auf die Textebene, ne? Entscheidend ist, siehe Benjamins Aura, entscheidend ist, wie ein Text zum Leben kommt. Und das wäre, glaube ich, wirklich jetzt auch nochmal im Rückblick auf diesen 9. Juni, im vergangenen Jahr, auf diesen KI-Gottesdienst beim Kirchentag. Vielleicht ist das wirklich der entscheidende Punkt. Wie werden Texte lebendig in der Körperlichkeit derer, die sie sagen, dann natürlich auch in der Interaktion mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe in diesem Moment. Das ist übrigens eine Herausforderung, finde ich, für manche digitalen Gottesdienstformate oder auch natürlich für Aufzeichnungen, wenn diese Interaktion nicht stattfindet. Aber es ist ja klar, dass die Resonanz, die ich auslöse, etwas bewegt auch in mir und dass ich in diesem Moment anders rede. Deswegen nochmal, es gibt, glaube ich, schon. Also bin ich völlig bei Ihnen. viel zu wenig Reflexion über diesen wahrscheinlich entscheidenden Schritt, den wir alle eigentlich aus der Kommunikationspsychologie kennen. Der reine Text ist nur ganz wenige Prozent dessen, was in der Kommunikation passiert, und die weitaus größten Teile liegen in der Körperlichkeit und in der Beziehung. Was wir so wahnsinnig wenig natürlich greifen können, damit auch so wahnsinnig wenig ausbilden können, aber was so unendlich viel wichtiger ist, natürlich erstmal als alle klugen Textproduktionen. Aber jetzt kommt eben die Gefahr, ne? Wo kriegen wir denn die andere Seite wieder rein in Zeiten, wo Religion sich ja auch nicht einfach auflösen darf in emotionales Einerlei, sondern wo wir sagen müssen, naja, wo sind denn die Inhalte, hinter denen wir stehen und die dann wieder passend sind und die mir auch dienen dazu, dass ich mit meiner Person auch nicht überwältigend daherkomme, sondern dass es mir immer eben um mehr geht als um mich. Das wäre immer der entscheidende Punkt, ne, den ich vorhin bei Qualität von Predigt aufgemacht habe. Das ist eben das Verrückte. Es geht natürlich um mich, ganz klar, und um meine kommunikative Beziehung, die da entsteht. Aber der Witz von Predigt und von liturgischer Sprache ist ja immer, ich bin auch nur in der Verweisfunktion. Und eigentlich geht es über mich hinaus um eine gottmenschliche Kommunikation, jetzt sage ich ganz formal, deren Diener ich bin. Und es bleibt irgendwie genau diese notwendig gebrochene Authentizität, um die es in der liturgischen Sprache und in der Predigtsprache geht.
Ich bleibe hier mal zum Ende mit einem Plädoyer für mehr Qualität in Predigten und einer größeren Ehrlichkeit darüber, wie Predigten, Gebete und Gottesdienste auch entstehen. Ich möchte mich bedanken für dieses sehr interessante Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier unsere Eule Leserinnen und Leser, Hörer und Hörerinnen mitzunehmen. Ich möchte noch mal ganz am Ende hier den Hinweis geben. Auch wir leben nicht ganz von Luft und Liebe alleine, so wünschenswert das wäre. Holt euch ein Eule-Abo im Magazin, ihr wisst, wie es geht, und öffnet mal kurz den Podcatcher eurer Wahl und gebt uns eine Sternebewertung. Das würde mich in meiner Arbeit sehr freuen und bestätigen. Dankeschön. Den Professor Dick wünsche ich jetzt dann einen schönen Abend.
Ganz
Wiedersehen.
herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke.
Tschüss.
Tschüss.